Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer ersten kleinen Jubiläumsfolge, Nummer 10 nämlich. Ich bin der Sven.
Und ich bin der Olli.
Und bevor wir heute losstarten, wünschen wir euch natürlich erstmal alle schöne Feiertage gehabt zu haben und ein erfolgreiches, vom Abi gekröntes Jahr 2009. Ja, unser Thema heute ist das dritte zur Neurobiologie und das sind die chemischen Synapsen. Kritik zu dieser Folge oder Verbesserungsvorschläge, eure eigenen Themenwünsche. Vielleicht wollt ihr auch immer gerne mithelfen hier bei unserer Arbeit. Könnt ihr immer loswerden unter www.abitur.net oder ihr schreibt eine E-Mail an Abitur. Ja, der Olli pennt
mit
heute ein
bisschen. Immer noch.
@gmx.net. Ja, ansonsten starten wir auch direkt mal mit den Synapsen los.
Kommen wir zunächst einmal zum Aufbau einer Synapse. Wir haben dafür wie immer im PDF, was ihr auch auf unserer Seite finden könnt, haben wir auch so ein kleines Bild, was das grob veranschaulichen soll. Ja, also Synapsen werden auch Endknöpfchen genannt und die befinden sich halt an den Enden von den Axonen eines Neurons, einer Nervenzelle, wie ihr auch in der Abbildung von der zweiten Neurofolge schon gesehen habt, gibt es da halt am Ende der Axone immer Endknöpfchen und das sind halt sozusagen die Synapsen. Ja, jedes Neuron besitzt mindestens eins von diesen synaptischen Endknöpfchen. Ja, das sind meistens wesentlich mehr, aber wir gehen jetzt mal von einem aus. Das ist jetzt der einfachere Fall und beschäftigen uns einfach mal mit einer Synapse. Ja, und die Aufgabe besteht halt darin, dass die Erregung dieser Nervenzelle, die wir auch schon vorher besprochen haben.
Also quasi das Aktionspotenzial, was dann am Ende ankommt.
Genau, das ist ja im Prinzip nichts anderes als eine neurologische Information. Und die wird über diese Synapsen halt an die nächste Nervenzelle oder Muskelzelle, Effektorzellen nennt man die auch, also Drüsen oder Muskelzellen, wie gerade schon gesagt, da muss die Information halt weitergegeben werden und es funktioniert halt nicht, indem man einfach das Aktionspotenzial weiterleitet und um die Information von der Nervenzelle jetzt zum Beispiel in die Muskelzelle zu bringen, dafür gibt es halt die Synapsen und wie die funktionieren, werden wir jetzt noch ein bisschen näher erläutern.
Jo, die sind nämlich alle relativ schematisch aufgebaut, das könnt ihr dann auf diesem Bildchen erkennen. Und zwar diese synaptischen Endknöpfchen, von denen der Olli gesprochen hat, die bezeichnet man auch als präsynaptisch oder also Präsynapse oder präsynaptische Membran. Denn das ist ja am Ende im Prinzip eine Membran und sie ist prä, also vor dem eigentlichen Übertragungsprozess. Danach kommt der synaptische Spalt. Das ist ein ganz kleiner Zwischenraum, der zwischen den beiden Neuronen ist, die miteinander Informationen übertragen wollen. Und die nächste Membran, die dann nach dem synaptischen Spalt kommt, das ist die postsynaptische Membran. Postsynaptisch, Post heißt nach. Und ist dann im Prinzip gleichzeitig auch schon wieder das nächste, beziehungsweise das Dendrit von dem, oder ein Dendrit von der nächsten Nervenzelle, die dann die Information weiterleitet. Im Fall von Effektorzellen würde das die Information dann nicht weiterleiten, sondern reagieren, aber davon gehen wir erstmal nicht aus.
Richtig. So eine Synapse, damit die halbwegs anständig funktionieren kann, muss sie verschiedene Eigenschaften haben. Und ja, eine wichtige Eigenschaft sind auf jeden Fall die Vesikel. Das sind im Prinzip Einstülpungen in der Plasmamembran. Die befinden sich in der Präsynapse. Und ja, Endozytose und Exozytose, da sind die Prozesse, durch die werden diese Vesikel erstellt. Wenn ihr das nochmal wiederholen wollt, findet ihr das auf unserem PDF, das werden wir jetzt hier nicht mehr erklären. Geht einfach davon aus, dass Vesikel sozusagen Membranbläschen sind, die in der Präsynapse schwimmen. Und in diesen Bläschen befinden sich halt sogenannte Neurotransmitter, wie zum Beispiel Glutamat oder Acetylcholin.
Da gibt es haufenweise verschiedene, die wichtigsten kann man sich vielleicht angucken, aber es gibt halt wirklich relativ viele, also zu viele, um die alle auswendig zu lernen.
Richtig. Ja, und bei uns jetzt in der Folge, das haben wir im Unterricht so gemacht, das machen wir jetzt hier auch, beschäftigen wir uns mit der cholinergen Synapse. Die heißt einfach so, weil sie Acetylcholin als Neurotransmitter benutzt. Ja, und deshalb fokussieren wir uns jetzt auf diesen Neurotransmitter, aber ne, geht davon aus, es gibt viele andere außer Acetylcholin.
Ja, eine andere Eigenschaft, die die Präsynapse noch hat, sind spannungsabhängige Calciumkanäle. Wofür das gebraucht wird, erklären wir später. Es hat was damit zu tun, diese Vesikel wiederherzustellen. Und ein wichtiger Punkt an der postsynaptischen Membran sind sogenannte ligandenabhängige Natriumkanäle. Das heißt, die sind nicht wie die spannungsabhängigen oder so, dass die sich öffnen und schließen, je nachdem, welche Spannung anliegt, sondern die öffnen sich, wenn ein gewisses Molekül zum Beispiel an ihnen andockt. Die haben Rezeptoren, da können zum Beispiel der Transmitter in diesem Fall, der kann da andocken und dann öffnet sich der Kanal.
Ja, hierzu muss man sagen, dass wir auch später, wenn wir das auch noch erklären, dass es nicht nur ligandenabhängige Natriumkanäle gibt, sondern auch noch andere Kanäle, die ligandenabhängig sind. Wir gehen aber jetzt hier von einer erregenden Synapse mit ligandenabhängigen Natriumkanälen aus und besprechen die erstmal weiter. Ja, jetzt kommen wir mal zum Ablauf. Das Aktionspotenzial trifft, also wird entlang des Axons weitergeleitet. Wenn ihr da noch Probleme habt, einfach mal unsere letzte Folge angucken. Und dieses Aktionspotenzial trifft dann am Endknöpfchen ein und polt dort die präsynaptische Membran um. Also es entsteht eine Umpolung und durch diese Umpolung öffnen sich halt jetzt diese spannungsabhängigen Calciumkanäle, von denen wir gerade geredet haben. Die spannungsabhängigen Calciumkanäle funktionieren wie die ganzen anderen spannungsabhängigen Kanäle, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Sie öffnen sich, wenn sich die Spannung ändert, und ermöglichen dann einen Calcium-Einstrom in die präsynaptische Zelle, in das Endknöpfchen. Ja, das Calcium strömt also ein und sorgt dafür, dass die Mobilität dieser Vesikel, in denen die Transmitter drin sind, dass die erhöht wird.
Das heißt, wenn die sich schneller bewegen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Vesikel mit der Membran zusammenstoßen, größer. Und wenn das passiert, dann verschmelzen die mit der Membran und geben, wie ihr das auf der Abbildung 2 in dem PDF sehr gut sehen könnt, die Transmitter nach außen ab. Ja, das heißt, diese spannungsabhängigen Calciumkanäle sorgen dann im Endeffekt dafür, dass der Transmitter in den synaptischen Spalt freigegeben wird.
Genau. Dann haben wir jetzt die ganzen Transmittermoleküle, die befinden sich jetzt in diesem Spalt, im synaptischen Spalt. Und die Transmittermoleküle überwinden nun diesen Spalt, die springen quasi hin und her und binden dann irgendwann an die Rezeptoren an der postsynaptischen Membran, die wir gerade schon erwähnt haben.
Von diesen ligandenabhängigen Natriumkanälen.
Richtig.
Und die öffnen sich dann.
Genau, die binden an einen Rezeptor und der mit dem Rezeptor assoziierte Kanal öffnet sich dann und konzentrationsbedingt kommt es dann zu einem Einstrom von Natrium in die Zelle, was nichts anderes heißt, dass, wie wir vorher schon hatten, außen ist die Konzentration von Natrium höher und daraufhin strömt dann das Natrium natürlich in die postsynaptische Zelle ein.
Prinzipiell gilt dabei halt, dass je mehr Aktionspotenziale eintreffen, desto mehr Calcium kann dann in die Zelle, weil die Calciumkanäle ja spannungsabhängig sind, desto mehr Vesikel verschmelzen mit der Membran, weil mehr Calcium bedeutet, dass sie mehr davon sich schneller bewegen können. Das heißt, es wird mehr Transmitter ausgeschüttet. Je mehr Transmitter jetzt aber im synaptischen Spalt sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von denen halt so einen Rezeptor trifft. Das heißt, desto mehr Natriumkanäle öffnen sich und desto stärker ist dann die nachfolgende Depolarisation. Also mehr Aktionspotenziale heißt stärkere Depolarisation.
Richtig. Dann haben wir ja ganz viel Transmitter im synaptischen Spalt und der muss ja irgendwie abgebaut werden, sonst würde ja ein Signal, ein AP, was ankommt, würde ja andauernd quasi die nächste Zelle erregen. Und dazu wird die Acetylcholinesterase benutzt, also in unserem Beispiel jetzt, erinnert euch daran, es gibt mehrere Neurotransmitter, die spaltet halt das Acetylcholin in seine zwei Einzelteile, das ist Acetat und Cholin.
Oh, surprise, surprise.
Genau. Ja, und die Produkte, also diese beiden Einzelprodukte, werden dann via Endozytose, was ihr euch auch nochmal im PDF angucken könnt, wieder in die Zelle eingespeist. Und dort werden sie dann wieder zum Neurotransmitter ja, sozusagen zusammengebunden. Und genauso wird dann auch das Calcium aus der präsynaptischen Zelle entfernt und dann ist die Synapse quasi wieder bereit für einen neuen, für ein erneutes Eintreffen von einem Aktionspotenzial.
Das Ganze haben wir euch nochmal stichwortartig dahingeschrieben als Fließdiagramm. Wenn ihr das einfach lernt, dann wisst ihr es ja, und wenn ihr da was nicht versteht, dann könnt ihr nochmal an der einzelnen Stelle hier reinhören. Also das nochmal, um es auf das ganz Wesentliche runterzubringen.
Ja, also wir hatten ja am Anfang bereits erwähnt, dass es verschiedene Kanäle gibt, verschiedene Synapsen gibt und auch an diesen Synapsen verschiedene Neurotransmitter und auch verschiedene ligandenabhängige Kanäle. Und bis hierher haben wir nur diese erregenden Synapsen diskutiert, also die Synapsen, an denen sich Natriumkanäle öffnen. Es gibt aber auch Synapsen, das sind dann die hemmenden Synapsen, an denen keine Depolarisation, sondern eine Hyperpolarisation ausgelöst wird. Dabei ist der Prozess im Prinzip genau der gleiche, wie wir eben beschrieben haben. Calcium strömt ein und so weiter. Könnt ihr euch im Prinzip auf unsere Erklärung von eben beziehen. Nur, dass die Rezeptoren an der postsynaptischen Membran, die sind nicht mit Natriumkanälen assoziiert, sondern mit Kalium- und Chloridionenkanälen. Was so viel heißt, dass wenn sich dort ein Neurotransmitter anbindet, dann strömt entweder Chlorid in die Zelle rein, was so viel heißt, wie es wird in der Zelle negativer, was eine Hyperpolarisation ist, beziehungsweise Kalium aus der Zelle heraus, was ebenfalls eine Hyperpolarisation bewirkt. Und so, diese Hyperpolarisation kann sich halt auch in der Zelle ganz normal ausbreiten, in der postsynaptischen Zelle, so wie halt jede erregende, jede Depolarisation auch.
Wie wir das auch schon in den vorigen Folgen erklärt haben.
Genau. Ja, und die erregende Depolarisation, die an der postsynaptischen Membran, die bezeichnet man auch als EPSP, als exzitatorisches postsynaptisches Potenzial. Das ist auch ein Wort, was man erstmal schlucken muss. Und eine Hyperpolarisation, die entsteht, bezeichnet man auch als IPSP, ein inhibierendes postsynaptisches Potenzial.
So, jetzt ist es halt ein bisschen komplizierter, denn eine einzelne Nervenzelle hat sehr, sehr viele Verschaltungen, so nennt man, kann man das dann nennen. Das heißt, es gibt da sehr viele EPSPs und IPSPs, die da ankommen. Und jetzt wird ja im Soma entschieden, ob jetzt ein Potenzial oder ein Aktionspotenzial zustande kommt oder nicht. Und damit das klar wird, summiert oder kann man sich halt überlegen, dass man Depolarisation und Hyperpolarisation summieren kann. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Depolarisation hat und eine gleich starke Hyperpolarisation, wird kein Aktionspotenzial weitergegeben, weil die sich halt aufheben. Hat man jetzt aber zwei relativ schwache Depolarisationen, wird daraus im Endeffekt eine stärkere. Das kann dann halt auch so weit führen, dass zwei unterschwellige Potenziale dann im Soma zu einem überschwelligen oder den Schwellenwert überschreiten und damit dann ein Aktionspotenzial auslösen.
Ja, diesen ganzen Prozess nennt man dann Summation. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Begriff, den ihr euch merken solltet. Und wir unterscheiden zwei verschiedene Arten von Summation, einmal die räumliche und einmal die zeitliche Summation. Bei der räumlichen Summation werden einfach alle postsynaptischen Potenziale, die von irgendeinem von den Dendriten eintreffen, werden die summiert. Das heißt, wir sagen jetzt mal, es gibt drei verschiedene Synapsenkontakte an einer Nervenzelle und von allen drei Synapsen kommen gleichzeitig drei unterschwellige Depolarisationen an. Dann werden die irgendwo im Soma summieren, die sich auf und es kommt dann trotzdem zu einem Aktionspotenzial am Axonhügel.
Weil die nämlich alle drei zusammen den Schwellenwert wieder überschreiten.
Richtig, das nennt man dann räumliche Summation.
Dann gibt es auch noch die zeitliche Summation. Hier ist es jetzt nicht so, dass Informationen von verschiedenen Kontaktstellen kommen, sondern die kommen alle vom selben und sind so schnell hintereinander, dass sich das auch wieder addiert. Ja? Das heißt, man könnte drei Depolarisationen bekommen von derselben Kontaktstelle, vom selben Synapsenkontakt, Die wären alle drei einzeln nicht stark genug, um den Schwellenwert zu überschreiten, aber die kommen so schnell hintereinander, dass sich das wieder summiert, wie wir das oben erklärt haben, als es um das Prinzip ging, wie mehrere Aktionspotenziale, die hintereinander kommen, funktionieren. So ähnlich, halt nur umgedreht in diesem Fall. Das heißt, man hat drei unterschwellige Depolarisationen, die schnell hintereinander kommen und die werden dann im Soma addiert, summiert, wie auch immer, und ergeben dann am Ende auch wieder ein Aktionspotenzial.
Richtig. Wir haben das im PDF nochmal zusammengefasst für euch. Könnt ihr euch dann nochmal durchlesen. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Programmpunkt in unserem Programm heute. Das ist die analoge und digitale Codierung. Das ist im Prinzip, geht es hier um den Codierungswechsel, von dem habt ihr hoffentlich auch schon mal was gehört, wenn ihr im Biologieunterricht gesessen habt. Es gibt ja zwei unterschiedliche Arten von einer Umpolung des Membranpotentials. Zuerst haben wir da die einfache Umpolung der Membranen kennengelernt. Was wir als IPSP oder EPSP kennengelernt haben, haben wir oben bereits beschrieben, was das ist. Meistens EPSP haben wir darüber geredet in dieser Folge und auch in den Folgen davor. Und die zweite ist natürlich das Aktionspotenzial. Und ein Aktionspotenzial, ich fasse es nochmal zusammen von unserer letzten Folge, verläuft immer nach demselben Schema. Und seine Amplitude ist immer gleich hoch. Das heißt, im Prinzip ist das Aktionspotenzial immer gleich stark. Und diese einfache Umpolung der Membran, wie zum Beispiel beim EPSP, die kann in ihrer Amplitude variieren. Das heißt, je nachdem, wie stark die Depolarisation ist, ist die Amplitude halt unterschiedlich hoch und kann so verschieden starke Signale graduell kodieren. Das heißt, so viel wie das die Signale halt je nach Stärke ist die Depolarisation halt auch unterschiedlich stark. Bei den Aktionspotenzialen ist das anders. Die verhalten sich nämlich immer gleich, wie wir auch in der Folge gelernt haben. Und dort wird die Stärke nicht durch die Amplitude kodiert, sondern die Stärke wird durch die Frequenz der Aktionspotenziale kodiert. Was so viel heißt, dass nicht desto mehr Signale ich habe, desto stärker ist das Aktionspotenzial, sondern desto mehr Aktionspotenziale haben wir. Und ja, das nennt sich dann digitale Codierung und die Codierung über Amplitude, wie sie bei EPSPs und IPSPs stattfindet, das nennt sich halt analoge Codierung.
So, zusammen mit dem, was wir jetzt gerade besprochen haben und den vorherigen Folgen, also in erster Linie der Aktionspotenzialfolge, könnt ihr jetzt ja sehen, dass diese beiden Codierungsarten ständig vorkommen. Denn diese analoge Codierung, die am Ende der Synapse oder nach der Synapse entsteht, wird am Axonhügel in eine digitale, nämlich in ein Aktionspotenzial, umgewandelt. Und je nach Stärke der ankommenden Depolarisation wird dann, wie der Olli das gerade erklärt hat, werden dann entsprechend viele Aktionspotenziale generiert. Die laufen dann durch den Axon und lösen dann am Ende wieder was Analoges aus oder lösen dann eine analoge Codierung aus, nämlich je nachdem, wie viele halt davon ankommen, wird entsprechend mehr oder weniger Transmitter freigesetzt und man bekommt dann in der postsynaptischen Membran wieder ein entsprechend starkes oder schwaches analoges Signal, wenn man das so sagen kann. Das heißt, entlang dieser ganzen Erregungsbahn wird ständig umkodiert von analog zu digital und wieder zurück.
Ja, das heißt, je nachdem, wie viele Neuronen miteinander verschaltet sind, immer wieder wird es umkodiert von digital nach analog, von analog nach digital und so weiter. Das könnt ihr auch dann nochmal bei uns auf der Abbildung sehen. Im Prinzip ist das nicht schwer, aber so garantiert man halt auch, dass keine Information verloren geht.
Damit sind wir dann auch schon am Ende dieser Folge. Wir hoffen, ihr habt wieder ein bisschen was gelernt. Wenn ja, dann schreibt uns doch Feedback, wenn euch was gestört hat, Oh mein Gott.
Deutsch ist schon eine schwere Sprache. Ne?
Oder ihr Fehler findet, dann schreibt uns, wie gesagt, an abitur@gmx.net oder auf www.abitur.net. Da könnt ihr wie immer alles loswerden, was ihr gerne sagen möchtet. So, jetzt möchten wir gerne noch zwei Sachen sagen. Und zwar zum ersten würden wir uns gerne bei dem Carsten bedanken. Der ist Lehrer, man glaubt es kaum, und hat uns im Internet gefunden und war schwer begeistert von der ganzen Sache. Und infolge dieser Bekanntschaft hat er uns eingeladen nach Düsseldorf und wir haben da bei einem Seminar mitgeholfen und das war sehr lehrreich, auch für uns.
Vor allen Dingen für die Lehrer.
Ja, genau. Und wir haben dann da geholfen, Lehrern zu erklären, wie Podcasting funktioniert.
Fachleitern wohlgemerkt, ja, die teilweise
sehr begeistert waren. Das genau. Kann man schon mal festhalten. Uns hat das sehr viel Spaß gemacht und bedanken uns ganz herzlich dafür, auch für das Feedback überhaupt. Und wir würden uns freuen, wenn wir noch viel mehr Feedback bekommen und ihr uns vielleicht schreiben könnt, ob ihr mit uns gelernt habt oder ob es was gebracht hat oder ob es auch totaler Quatsch ist und wir unsere Zeit besser anders verschwenden sollten.
Das können wir nämlich dann auch gerne machen. Ich meine, da haben wir auch kein Problem mit.
Ja, das also zum Carsten. Und der zweite Punkt wäre dann,
dass wir uns bei der Band Eastback bedanken wollen, von denen wir die Musikstücke verwenden, um unsere Folgen neuerdings ein bisschen aufzuheitern, sage ich jetzt mal.
Also diese grandiose Musik, die ihr am Anfang gehört habt und jetzt gleich auch wieder hier reinfaden hört, nämlich genau jetzt, die ist von der Band Eastback und wir bedanken uns natürlich hier auch an dieser Stelle ganz herzlich dafür, dass wir die benutzen dürfen, denn bei dem ganzen Urheberrechtskrempel in Deutschland ist das gar nicht so einfach, irgendwas zu finden, was man benutzen darf. Also Dankeschön und übrigens, ich finde die Musik sehr klasse, die ihr macht.
Ja, wir bedanken uns dann auch nochmal, also jetzt darf ich die letzte Hilfe natürlich auch nicht vergessen, bei Lukas Hensel, der unsere Grafiken zur Verfügung stellt, größtenteils, die wir vor allen Dingen für die Biologiefolgen haben. Einfach mal auf seine Seite lukopolis.de gehen und da einfach auch mal gucken, da sind auch viele nützliche Informationen rund um Biologie. Und auf die Seite von der Band könnt ihr übrigens auch gehen, www.eastback.de. Eastback wie Eastback geschrieben. Und ja.
Da könnt ihr dann noch mehr von dieser klasse Musik hören und euch über Bio informieren. Beide Links findet ihr auch auf der Homepage im linken Frame. Und
ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch gesagt an Links, aber wenn nicht, guckt einfach auf unsere Homepage, da sind die alle verlinkt und dann freuen wir uns auch.
Genau. Zu allerletzt vielleicht noch ein Punkt, wie ihr vielleicht gesehen habt, haben wir ein bisschen Werbung, so Google Ads jetzt auf unserer Seite. Das machen wir auch nicht gerne, aber dieser ganze Spaß kostet uns ja auch ein bisschen Geld. Und deswegen müssen wir sehen, dass wir die ein bisschen reinkriegen. Wir kriegen da glaube ich 4 Cent pro Klick oder so, also klickt mal ruhig ein bisschen, damit wir unsere Serverkosten wieder rauskriegen. Und hier für die Domain und solche Sachen, da fallen ja Kosten an, die wir auch nicht so gerne einfach tragen möchten. Wenn ihr die Werbung wieder weghaben wollt, könnt ihr natürlich auch gerne spenden. Genau, wenn wir die ersten 1000 Euro zusammen haben, dann schmeißen wir Google dann wieder runter.
Ja, den Spenden-Button findet ihr natürlich auch bei uns auf der Seite. Wir freuen uns immer über auch finanzielle Unterstützung. Ich weiß, ihr seid alle Abiturienten und habt nicht so viel Geld in der Tasche. Aber auch 1 Euro hilft uns weiter, um unsere laufenden Kosten für den Server und für den Webspace und für was weiß ich nicht alles zu decken.
Jo, ja, ansonsten bleibt uns wohl nur noch Tschüss zu sagen. Bis zur nächsten Folge. Wir hoffen, ihr habt was gelernt. Wenn ja, dann empfehlt uns bitte weiter. Sagt allen Bescheid, die ihr kennt. Sie sollen dringend unseren Podcast abonnieren.
Sagt ihnen allen, wie toll wir sind.
Genau. Ja gut, dann sehen wir uns oder hören uns vielmehr beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.